Ja, warum denn? Warum darfst du jetzt nicht Kanake sagen?
Naja, das ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist so ein bisschen...
Morok, das kriegt doch keiner mit. Ich bin der Einzige, der das jetzt gerade hört.
1 Live. Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa.
Sehr verehrte Damen und Herren, willkommen zurück zu der Welt des darmgefüllten kleinen Bratwürstchens und der zuckerübergossenen Baklava. Hallo Özcan Kosa.
Hallo Bastian Bielendorfer.
Hallo.
Wie geht es dir?
Es geht mir gut. Ich hasse nichts mehr als Leute, die das fragen, aber die Antwort nicht abwarten. Das ist sehr amerikanisch. How are you? Und wenn du dann sagst, gut, dann haben die schon nicht mehr zugehört.
Aber ich habe dir zugehört.
Du hast mir zugehört. Dir liegt es ja auch am Herzen, wie es mir geht. Das ist dir wichtig, ich weiß.
Naja, okay.
Nee, aber kennst du es nicht, wenn Leute, hey, wie geht's, sagen und du sagst gut oder nicht gut? Also ich finde, jeder, der die Frage stellt, wie geht's, muss ertragen, dass der andere auch ehrlich antwortet. Also wenn es mir nicht gut geht und jemand fragt, wie geht's dir, dann sage ich auch nicht gut. Und dann fragen aber die meisten schon nicht mehr nach, weil sie kein Interesse daran haben, weil das halt nur eine Floskel ist.
Ja, aber
ich finde, das ist eine der ätzendsten Floskeln unserer Gesellschaft. Ich finde, wie geht's dir, ist so...
Ja, okay, und was soll man sonst sagen? Was hast du für Vorschläge?
Hey, Brother, what's up? Nein, keine Ahnung, hallo, Tag. Hallo. Aber wenn du wie geht's fragst, musst du damit leben, dass ich es antworte auch, finde ich. Das ist schon okay.
Ja, aber ich glaube, die meisten, die warten auch, bis du antwortest. Die Frage ist halt nur, ob du jedem sagen willst, dass es dir nicht gut geht. Ich glaube, das liegt nicht in der Verantwortung des Fragenden, sondern dem Antwortenden. Also, dass du dann sagst so, hey, mir geht's nicht gut. Ich würde das zum Beispiel jetzt nicht allen Leuten sagen.
Das stimmt. Das würde ich, also wenn mich jetzt, keine Ahnung, ich habe einen Termin, Wohnungsbesichtigung, wenn will eine Wohnung mieten und der Makler fragt, wie geht's Ihnen, dann erzähle ich ihm nicht, dass mein Hamster Krebs hat.
Ja.
Aber so bei Freunden oder so mag ich diese Floskel nicht. Wie geht's, dann sage ich halt auch, wie es geht. Aber du hast recht, das ist ein bisschen von der Person abhängig, die fragt. Wir fragen aber, also weißt du, das Heath Ledger hat das mal gesagt, so, ne?
Wer ist Heath Ledger?
Wer ist Heath Ledger, Alter? Wer ist Heath Ledger? Vor mittlerweile 13 Jahren verstorben, aber er war der Joker bei Batman. Batman The Dark Knight hat den Oscar noch bekommen. Hast du Batman The Dark Knight gesehen? Den zweiten Batman von Christopher Nolan.
Ach so, ja, aber ich kann mir nicht so Schauspieler... Weißt du,
mit den grünen Haaren und mit den Namen.
Ja.
Schauspieler, Heath Ledger. Hat aber auch viele andere tolle Rollen gedreht. Also war wirklich ein guter Typ. Und der hat mal gesagt, die Leute fragen immer, bist du erfolgreich oder bist du zufrieden oder sowas. Aber nie fragt jemand, bist du glücklich? Und das stimmt, glaube ich. Also die meisten fragen es nicht. Ist auch eine schwierige Frage, ist auch schwer zu beantworten.
Aber weißt du, dass ich das früher immer gefragt habe? Ich habe den Leuten gesagt, sag mal, bist du eigentlich zufrieden mit deinem Leben? Und dann waren die voll
überfordert. Und dann hast du eine Lebensversicherung angedreht.
Nein, dann waren die richtig überfordert. Mach das mal, geh mal zu jemandem mitten im Gespräch und sag mal, mitten im Gespräch, einfach so, sag mal, bist du eigentlich zufrieden mit deinem Leben? Alter, das ist dann für die so kurz mal Reflexion der ganzen letzten Jahre und dann kommen die nicht mehr drauf klar.
Ja gut, weil da gibt es ja auch nur zwei Möglichkeiten. Du sagst sofort ja oder nein oder du holst richtig aus, weil Zufriedenheit mit dem Leben sind nochmal 10.000 Facetten. Ne? Du kannst total glücklich mit deinem Partner sein, aber deinen Job hassen. Du kannst deinen Job hassen oder deinen Job lieben, aber deinen Partner hassen. Ne? Oder was weiß ich, deine Kinder
sind krank. Du kannst beide hassen.
Oder du kannst beide hassen, du kannst einfach alle hassen.
Also so, ich hasse alle.
Ich hasse alle.
Das gab's auch bei den Schlümpfen, der einen, der alle gehasst hat.
Ja, stimmt, der schlecht gelaunte Schlümpf.
Ja.
Die Schlümpfe mochte ich nie, es war mir immer irgendwie zu bieder. Die Schlümpfe sind so bieder, finde ich. Das ist so, weißt du, das ist so ein bisschen so, da ist gar nichts cool dran an den Schlümpfen. Das sind halt kleine blaue Männer mit weißen Hosen, so. Das ist irgendwie wie so eine, weiß ich nicht, wie die Blue Man Group als Zwerge, so.
Das ist einfach, aber es gab doch diese militär. Verschwörungstheorie, dass das so eine antisemitische und Zeichentrickserie ist, weil der
die Schlümpfe.
Ja, weil und halt auch rassistische.
Ach, weil Gargamel so Stereotyp.
Genau, und Azrael, verstehst du, seine Katze. Okay. Und das sind die Bösen und alle sind weiß gekleidet, nur der Anführer rot. Bei wem ist das so? Kluckucksklan.
Ach komm schon, komm schon.
Doch, nein, nein, das haben die.
Die Schlümpfe sind in,
ist doch nicht meine Erfindung, Alter.
Das hast du dir doch gerade ausgedacht.
Nein, ich schwör's dir,
die Schlümpfe sollen eine Parabel auf den Ku Klux Klan sein und Gargamel ist sowas wie ein jüdisches Zerrbild oder was?
Du Fisch, Alter, ich sag doch nicht, ich habe das gesagt, sondern die Leute haben das damals erzählt. Dass sie gesagt haben, hey, das ist voll Dinger, ist euch mal aufgefallen, der Anführer ist rot gekleidet, die anderen weiß. Und das ist wie beim Ku Klux Klan und so. Und ich war so, okay, also war echt, ja.
Das ist weit hergeholt, aber ich meine, theoretisch ist ja immer viel möglich. Ne? Also, man kann ja einfach interpretatorisch in so ziemlich. Nein, guck mal, ich war früher immer total gut in Deutsch. Also Deutschunterricht, ne? Ich war gut darin. Weißt du warum? Ich war auch gut in Philosophie. Weil das die Fächer waren, wo du durch Interpretation einfach alles rausholen konntest. Alles. Ist halt nicht, weißt du, Reini hat mir mal von Mathe und Physik was erzählt. Da gibt's halt nur falsch und richtig. Da gibt's auch nicht ein bisschen falsch oder ein bisschen richtig. Da gibt's einfach nur falsch und richtig. Und bei, wenn du dem Deutschlehrer erklärst, wie jetzt das und das Buch oder das und das Gedicht gemeint ist, da ist so ziemlich alles richtig, wenn du es halbwegs ordentlich verkaufst. Und das konnte ich immer total gut.
Ja, also du hast vollkommen recht. Bei Philosophie hat man halt die Möglichkeit, weit auszuholen und jeder hat ja so eine andere Art und Weise, gewisse Sachen zu interpretieren. Aber das war bei mir in Deutsch nie so. Ich habe zum Beispiel ein Buch gelesen in der Schule und ich habe das ganz anders wahrgenommen als meine Lehrerin. Oder ein Gedicht. Ich habe ja selber auch Gedichte geschrieben. Aber,
du hast Gedichte geschrieben?
Ja, ja, ich habe sehr viel Gedichte geschrieben. Ich habe die sogar noch alle. Und sehr philosophische Texte früher.
Oh, wirklich?
Ja. Aber meine Lehrerin hat da.
Du nächstes, wollen wir nächstes Mal mal unsere Gedichte aus der Schulzeit vorlesen? Ich habe nämlich auch noch ein paar.
Okay, also wie. Du hast auch Gedichte geschrieben, oder
natürlich
was?
Natürlich habe ich Gedichte geschrieben, wie alle mit 15, 16. Wenn du glaubst, wenn du 16 bist, glaubst du ja kurz, du hättest das Leben komplett verstanden. Du weißt, wie alles funktioniert. Deine Eltern sind doof, die Gesellschaft ist sowieso konsumgeil. Ja. Alles ist falsch. Aber du mit 16 hast gerade, weiß ich nicht, ein bisschen Sartre gelesen und Fight Club geguckt und weißt jetzt, wie alles funktioniert. Und dann, 20 Jahre später, bist du 36, überlegst dir eine Eigentumswohnung zu kaufen, merkst du, du hast überhaupt nichts gelernt. Das ist alles Quatsch. Also das ist leider, aber wenn ich die Gedichte von damals lese, die sind nicht gut, aber sie drücken aus, wie ich mich gefühlt habe.
Ja, und dass du vielleicht auch nachdenklich warst. Kannst du einen jetzt aus dem Stegreif machen? Irgendeinen Satz?
Nein. Ich kann wirklich, nein, also ohne Scheiß, ey, das ist über 20 Jahre, das kannst du mir jetzt nicht abverlangen, aber ich weiß, wo sie liegen auf meinem Rechner und ich habe sie theoretisch, also ich kann sie beim nächsten Mal mitbringen. Aber ehrlich gesagt ist es mir unangenehm, sie vorzulesen, weil sie halt schlecht sind. Also sie sind einfach schlecht. Da gibt's auch jetzt keine Diskussion, es ist einfach halt Lyrik eines 16-Jährigen. Aber gut.
Ich habe damals ein Liebesgedicht, also es ist kein Gedicht, also es ist eigentlich nur so eine Schrift. Das weiß ich ungefähr noch. Warte, wie ging das nochmal? Da war ich verliebt in so ein Mädchen.
Wo und dann bist du,
nein, guck mal, so,
Sonnenlicht?
Das ging, wie ging das nochmal? Genau, schweigsam, nachdenklich. Wie kann ich sie beschreiben? Ist es das Schöne? Ist es das Leuchten? Im Bewusstsein, sie ist einzigartig. Wieso will ich sie dann vergleichen? Aber das musst du, wenn du es liest, ist so, ist es das Schöne? Punkt, Punkt, Punkt. Ist es das Leuchten?
Ja.
Verstehst du?
Ohne Versmaß.
Ja, weil das Ding
ohne
ist
auch. Ohne Reim.
Ich habe voll oft ohne Reime geschrieben. Weil ich finde immer Reime, bringen dich immer in so ein Muster und das nimmt dir die Freiheit, das zu sagen, was du wirklich willst.
Das ist das stimmt ja. Also ich erinnere mich auch noch dran, dass ich mit 15, 16 dann ewig einen Reim auf irgendwas gesucht habe, der irgendwie so halbwegs in die Richtung passt.
Mhm.
Weißt du, also der dann so passt, dass es auch das beschreibt, was ich überhaupt meine. So, ne?
Ich hatte damals im Berufskolleg gesagt.
Hattest du ein Lieblingsgedicht, als du Teenager warst? Ich habe wie jeder andere Teenager das gleiche Lieblingsgedicht gehabt.
Mein Lieblingsgedicht war an Anna Blume.
Was? Anna Blume?
Nein, an Anna Blume.
An Anna Blume?
Ja, kennst du nicht? Also
das war eins von dir. Ich meine jetzt ein Gedicht von jemandem.
Nein, von Kurt Schwitters ist das. An Anna Blume. Das ist aus der Zeit des Dadaismus.
Ist das so wie Otto kotzt Mops?
Nein.
So in der Richtung?
Nein, das ist so, Warte, ich suche das mal. Das ist, du weißt, was Dadaismus ist,
soll ich dir mein
oder?
Lieblingsgedicht, das kann ich sogar noch auswendig aus
okay,
der
sag
Schule,
mal
soll
bitte,
ich dir
sag
auch
mal.
Sagen?
Sag mal bitte.
Ja, wie du schon, wie du kleiner Dreckmasse. hör auf, mit der Scheiße im Hintergrund zu singen. Mach nicht mein Gedicht kaputt, du.
Okay, komm, jetzt mach mal. Die Liebe. Lass sie raus, Basti.
Nein, es geht nicht um Liebe, es geht um Eingesperrtheit.
Um Eingesperrtheit.
Eingesperrtheit.
Aber das ist nicht von dir jetzt.
Kontrollverlust, nein, das ist nicht von mir, das ist von Rilke.
Oh, Rilke. Auf der Rilke-Realschule.
Wirklich?
Mhm.
Da wäre der Rainer Maria aber bestimmt richtig stolz gewesen,
ja,
dass er dir ein Zuhause geboten hat.
Mhm.
Das kennst du aber, das ist das bekannteste von Rilke. Es gibt
okay,
so zwei,
jetzt,
drei.
Jetzt sag mal, Basti.
Warte, ich muss mich kurz erinnern. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang, geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht.
Ah.
Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannter Stille und hört im Herzen auf zu sein.
Boah, das ist aber echt ein gutes, gell?
Ist gut, ne?
Ja. Alle weißt Jungs,
du, wie es heißt?
Die uns jetzt gerade, alle Jungs, die uns gerade zuhören, die so, Junge, fickt euch ins Knie.
Das war der Panther von Rilke. Man kann es aber auch ersetzen. Es geht um jedes Tier, das eingesperrt ist. Kann es auch den Hamster von Rilke nennen, theoretisch. Aber es geht natürlich um Kraftlosigkeit, um äußere Machteinwirkung. Es gab wirklich, es gibt, also ich glaube, jeder. Egal, ob du gerne liest oder nicht gerne liest und auch wenn du Bücher scheiße findest, es gibt ein paar Sachen, wenn du einen guten Deutschlehrer hast oder einen guten Philosophielehrer oder so und du bist 15, 16 und ja, der stößt dich in die Richtung, liest das mal so, um eine andere Sicht aufs Leben zu bekommen. Wir haben zum Beispiel Kafka gelesen, total viel. Und das ist auch 120 Jahre, nachdem es geschrieben wurde, immer noch echt nicht schlecht. Also das ist nie schlecht, das sind meistens Meisterwerke, die er geschrieben hat. Aber ich meine im Sinne von, du sitzt da echt, du liest das Buch. Die sind oft nicht lang, die Kafka-Texte, manchmal 100, 150 Seiten oder so. Aber es ist halt schon super düster, lange bevor es Horrorfilme gab, lange bevor es überhaupt, hat der halt schon eine Welthorror. Ist egal, dann halt kein ernsthaftes Gespräch. Aber
nein,
ich meine
aber
damit einfach, wenn du einen Lehrer hast, der dir die Tür ausstößt und sagt, so lies mal das. Ich hatte zwei Lehrer, Herrn Nolte und Herrn Sott. Und die beiden haben gesagt, so lest das Buch, lest das Buch. Und selbst die dümmsten Bratzen bei uns in der Schule haben zumindest so versucht, das zu verstehen. Und das hat vielen echt so ein bisschen. Es gibt halt eine Phase mit 15, 16, wo man halt, natürlich kifft man und liegt auf der Wiese rum und trinkt kleiner Feigling um die Wette und kotzt am Wochenende. Aber es gibt auch so kurze Momente, wo man vielleicht mal was aufnimmt, was einen sein Leben lang, guck mal, das Gedicht habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gelesen, so.
Mhm.
Oder gehört und aufgesagt. Und ich weiß es trotzdem noch aus dem Kopf.
Weißt du noch, wie das immer war, wenn man ein Gedicht aufsagen musste in der Schule? Wenn man sich dann vorne hingestellt hat?
Hast du das gemacht?
Ja, voll oft.
Die Gedichte aufsagen?
Ja, Mann, wir mussten Gedichte auswendig lernen und dann aufsagen. Und das war dann.
Was sollte das denn bringen?
Keine Ahnung. Du, ich sag ja, es war. Also, ich bevorzuge ja Gedichte den Büchern so. Weil ich finde immer so, Gedichte bringen es viel kürzer auf den Punkt. Jetzt auch der Text von Rilke, den du vorgelesen hast. Er bringt es einfach auf den Punkt. Man hätte jetzt aber auch eine Geschichte darüber schreiben können. Ja, also einen Roman schreiben können oder so. Mit 250.
In Buchform wären das 40 Seiten gewesen. Vielleicht über, also das wäre jetzt kein ganzes Buch nur über diesen einen Panther im Käfig, aber ich finde, du hast recht. In drei Strophen hat man komplett erblickt, wie der Panther sich fühlt,
genau,
wie er eingesperrt ist und wie er ist. So, und das ist ja schon beachtlich.
Und auf das ist ja auch nicht der Panther. Das kann ja auch für einen Menschen stehen.
Ja, ja, das ist ja.
Ja,
ja, also.
Und jetzt kommen wir wieder zu dieser Interpretation. Das habe ich früher voll oft gemacht, Alter. Wir haben ein Buch gelesen, dann haben wir einen Aufsatz drüber geschrieben und dann hat meine Lehrerin mir eine 5 gegeben. Dann habe ich zu der auch gesagt, ich so, warum? Und dann sagt sie, ja, du hast
warum?
Das Buch falsch verstanden. Das
ja,
hat sich auch.
Ist aber dann, okay, ohne deine Lehrerin zu kränken, dann war sie eine schlechte Lehrerin.
Genau, das ist es auch, Morok. Ich habe das auch immer zu Hause gesagt. Ich habe meinem Vater gesagt, ich so, Baba, ich so. Ey, die Lehrerin ist nicht gut. Und der so, ja, alle sind nicht gut, du bist gut. Du bist gut. Na klar, du bist gut. Und so. Und dann habe ich, aber es war oft so, Alter, ich hab viele Dinge ganz anders betrachtet. Aber ich glaube, das ist halt auch, wenn die, ich glaube, Kinder oder junge Leute, die haben auch einen sehr freien Geist, aber dieser freie Geist wird eingesperrt. Guck mal, ist dir mal aufgefallen, dass Kinder bis zum gewissen Alter, so 7, 8, 9, 10, sehr, sehr viel Fantasie haben. Und dann fangen sie mit der Schule an, so mit 6, 7, und dann wird diese Fantasie gekillt.
Das kann man so nicht sagen.
Ja, doch schon, Alter. Weil das ist so oft.
Das hat, ey, nee, aber das kannst du nicht allgemeingültig sagen, weil es gibt halt auch Lehrer, die die Fantasie hochheben.
Es gibt Fantasie, es gibt natürlich. Es gibt
Lehrer, die Fantasie kaputt treten.
Aber ich rede vom Schulsystem allgemein.
Ja, gut, ja.
Aber ich, weißt du, also, ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, sei mal du selbst oder versuch doch mal selber hier ein Bild zu malen. Es heißt immer, mach das nach, du musst das wissen, das musst du können, ohne das bist du das, dann bist du nichts. Und dann gibt's zum Beispiel Kids, die haben vielleicht nicht so diese Logik für Mathematik und Physik, ja? Aber dann ist es ein schlechter Schüler. Wenn der eine 5 in Mathe hat und eine 5 in Physik und Chemie, dann sagt man, ist ein schlechter Schüler. Aber vielleicht ist dieser Typ ein extremer Geist, Alter. Weißt du, so voll, der sprudelt so vor Ideen oder sonst irgendwas oder könnte ein geiles Buch schreiben oder ist ein toller Philosoph, aber ihm wird eigentlich da schon die Möglichkeit genommen,
sich zu entwickeln.
Sich zu entwickeln und seinen Weg zu gehen. Und das finde ich
voll traurig. Das ist das Schlimmste an unserem Schulsystem, das ist auch das Schlimmste insgesamt an dem ganzen System Schule, Lehre, Bildung. Ich weiß noch genau, dass unsere Grundschullehrerin in der 4. Klasse uns schon gesagt hat, ja, wenn ihr dieses Jahr kein gutes Zeugnis habt, dann kommt ihr nicht aufs Gymnasium, sondern kommt ihr auf die Gesamtschule. Und wenn ihr auf der Gesamtschule seid, dann macht ihr wahrscheinlich kein Abitur. Und wenn ihr kein Abitur macht, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht studieren. Und wenn ihr nicht studiert habt, dann werdet ihr wahrscheinlich einen Job haben, der nicht so gut ist. Und wenn ihr diesen Job habt, der nicht so gut ist und ihr nicht so viel Geld verdient, dann werdet ihr euch nie das leisten können, was ihr haben wollt. Du bist 10 Jahre alt und sitzt da und denkst so, was? Weil ich jetzt hier 3 Teddybären falsch ausgemalt habe? Ich meine, das ist immer alles weicher geworden. Ja, früher war es ja verbindlich, stimmt, da wurde, konnte der Lehrer sagen, muss zum Gymnasium, kann nicht zum Gymnasium.
Die Wichser.
Und dann bist du im Gymnasium. Ich weiß es noch wie heute. Und in der 12., es gab doch in der 10. Klasse, die 11. Klasse war damals bei uns die Klasse, in der alles egal war. Ich weiß nicht mehr genau warum, aber die 12. Klasse zählte schon fürs Abitur die Noten.
Ja, stimmt.
Und die 13 auch, klar, die 13 ist ja das Jahr, wo du die Abi-Prüfung machst, aber die 12 ist das, wo die Noten fürs Abitur zählen. Die 11 ist so ein Übergangsjahr. Du kannst nicht mehr hängen bleiben, wegen irgendeiner Regelung, damals war es so. Du kannst also nur Scheiße bauen und du kannst, oder vielleicht kannst du sogar hängen bleiben, aber die Noten, die du machst, sind fürs Abi total egal, also für deinen Abschluss. Und in der 11 haben alle halt Party, Kiffen, bla. Und dann in der 12, weiß ich noch, dass unsere Mathelehrerin sich hingestellt hat und hat gesagt, so, jetzt müsst ihr alle richtig anfangen. Weil wenn ihr jetzt nicht Gas gebt, dann werdet ihr. Und dann kam die gleiche Rede, die meine Grundschullehrerin 10 Jahre früher gehalten hatte, von meiner Mathelehrerin in der 12. Klasse wieder. Wenn ihr dann kein gutes Abitur habt, dann werdet ihr das und das nicht studieren können. Dann werdet ihr irgendwas anderes machen müssen. Dann werdet ihr wahrscheinlich gar keinen Studienplatz kriegen. Die Unis gucken sich eure Noten an. Die größte Lüge aller Zeiten, ohne Scheiß. Die hat uns erzählt, keine Ahnung, du hast 1,5 im Abitur, was ja schon ziemlich gut ist. Und dann geht die Uni hin und guckt sich dein Abiturzeugnis an und sagt, ja, hat der 1,5 den jetzt durch Sport? Und du denkst so, und dann bist du raus aus der Schule, reichst dein Abi irgendwie bei dieser, wie das hieß damals, wie hieß das nochmal, SVZ, GVZ, jedenfalls so eine Art Stelle, wo man sich beworben hat fürs Studium. Das gibt's mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Das ist irgendwie abgeschafft worden. Jedenfalls musst du da, und dann kommst du da mit deinem Abi-Zeugnis an, da sitzt so eine Olle, nimmt das, tut das in so einen Ordner und sagt, ja, ihre Annahme ist angenommen. Keine Sau an der Uni guckt sich irgendwas an. Niemanden interessiert das. Ein Scheißdreck. Deine Note ist das Einzige, was interessiert. Und das ist schon was, doof genug.
Weißt du, was geil ist? Das sind so deutsche Horrorgeschichten. Also ihr Kartoffeln, ihr wart damals so im Bett. Ihr so, nein, nicht reingucken. Nein, nicht reingucken. Und dann bist du so aufgewacht. Du so. Und dann siehst du so dein Zeugnis so neben dir. Du so,
nicht.
Ah, das war nur ein Traum. Es war nur ein Traum, keiner hat meine Noten gesehen. Alter, das, es ist sehr interessant, weil bei mir, jetzt, guck mal, inzwischen hat sich das ja geändert, aber so bei Kanaken war damals, guck mal, Bro, bei uns war ein Gymnasium, war nicht mal Gesprächsthema, okay?
hat man nicht mal probiert.
Wenn einer, ein Kind hatte, was auf dem Gymnasium war. Wenn ihr zum Beispiel bei türkischer Hochzeit war ja immer Meetings. Okay? Da haben sich wieder alle getroffen, die man so kannte. so eine Hochzeit, weiß ja so 500-600 Leute und jeder wusste so. Aber dann gab's wirklich diese eine Familie und denen ihre zwei Kinder waren auf dem Gymnasium, okay? Und dann haben die das über die ganze Zeit auf der Hochzeit. Guck mal, das sind die, wenn die so reingekommen sind in die Hochzeit, war so, Modok, die haben auf Braut und Bräutigam geschissen, Lan, Alter. Wenn die zwei reingekommen sind, die auf dem Gymnasium waren, die waren das Highlight der Hochzeit. Die haben zuerst getanzt und so. Alle, die so, die sind Gymnasium, mashallah. Und so, dann haben die so getanzt. Weil es war, Bro, bei uns war das halt so, es war sehr einfach strukturiert. Es war halt, wenn du...
Also in Gelsenkirchen war es übrigens anders. Ich war einer von drei Deutschkartoffeln in meiner ganzen Gymnasialklasse. Einer von drei.
Und sonst waren es alles Kanaken oder
was? Alles, wobei ich das Wort Kanaken nicht verwendet habe in dem Fall. Einfach Leute mit Migrationshintergrund. Da,
darfst du jetzt nicht Kanake sagen?
Das ist so ein bisschen...
Basti, nee, aber jetzt mal, ey, guck mal, Bruder, ey, jetzt hör mal zu. Komm, wir reden gerade, okay?
Ich weiß nicht, ich benutze das nicht für Leute mit ausländischem Hintergrund, weil ich Kanake auch, weiß ich nicht. Das ist für mich ein bisschen wie das N-Wort oder das Z-Wort oder so. Wenn Leute das untereinander benutzen, die aus dem Bereich kommen, dann ist es okay. Wenn das eine Kartoffel sagt, ist es halt nicht okay. So.
Okay. Und dürfen
wir... In jedem amerikanischen Film benutzen Schwarze gegeneinander das N-Wort. Wenn du das in unserem Kontext machst, Katastrophe.
Aber das ist...
Auch zu Recht.
Auf jeden Fall. Aber ich glaube, das N-Wort hat eine ganz andere Geschichte. Oder das Z-Wort.
Aber ist Kanacke nicht auch voll abwertend?
Ja, aber wir hatten ja das Z-Wort auch mal. Also das Ding ist, wir haben uns ja damals selber beschimpft so. Weißt du? Aber wir haben uns immer so gegenseitig so fertig gemacht, dass es irgendwann bei uns normal war. Aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, wenn man so komplett so keine Rassismus erlebt hat oder keine Form, okay, dass man das dann sagt, dann ist das vielleicht echt scheiße. Ich weiß es nicht,
ich sag's halt nicht.
Wenn ich jetzt meinen rechten Arm...
Also meine Frau hat in meine Abi-Zeitschrift geguckt und meinte so, weißt du... Einfach bei A, also das startet ja mit
Abdullah.
Nee, startet ja alphabetisch und die ersten vier Seiten waren halt nur Türken. So, und ich dachte so,
echt auf dem Gimmi, oder was?
Ja, wir haben uns nicht so getrennt.
Ja, das hat sich ja, inzwischen hat sich ja voll gewandelt, Basti. Ich meine, was viele ja nicht wissen, dass du dein Abi erst vor 2 Jahren gemacht hast.
Abendschule, Fernkurs. Ja,
nee, also auf dem Brettergymnasium warst du, Mann. Richtig Dinger, Baumschule.
Genau, wir mussten alle Abschlussprüfungen, wir mussten Schmetterlinge ausmalen.
Basti, ich habe zwei Fragen an dich, okay? Meine erste Frage ist, während der Schulzeit, okay? Aber jetzt mal ehrliche Antwort von dir. Okay, Bro, hast du, wenn sich die Lehrerin so nach vorne gebeugt hat, bist du dann so ein bisschen hoch und hast du reingeguckt?
Ja klar, aber kam auf die Lehrerin an.
Aber warst du mal verliebt in so eine Lehrerin?
Aber Kunstlehrer, für die habe ich schon so, geschwärmt ist der falsche Begriff, aber das war halt so eine ganz, also erst so eine Frau, die auch so redete, so einfühlsam, so, ja, heute schauen wir uns mal gemeinsam Stillleben an. Schauen wir da.
Echt, hat die so geredet?
Ja, die hat so geredet, die ganze Zeit. Und jetzt, Basti, ja, zeig mir mal deinen Linoleumschnitt. Oh, mit dem Stößel hast du den Linoleumschnitt gemacht? Oh, das ist wirklich eine schöne Arbeit.
Das ist so richtig abtörn. Das ist ja eine schöne.
Wie soll sie denn bei dir reden? Oh, Linoleumschnitt. Was hat man da mit Linoleumschnitt?
Mordok, die soll nicht viel reden. Die guckt dann einfach nur so. Das sind nur diese kurzen Blicke, weil du weißt so, während du was malst, guckt sie dich an, dann guckst du an, dann lacht sie kurz, du lächelst auch und dann weißt du so, die steht auf mich.
Bestes Foto, das du gestern dabei hattest, war von deiner Klasse, weiß ich nicht, so mit zweite, dritte Klasse.
Ja, Mann, wo ich mit dem Anzug
hinter dir ein Typ, wie ich, die Oberkartoffel, weißt du, in so, wie nennt man das? So eine Art, einfach so ein 80er-Jahre-Pulli mit Aufdruck und Latzhose und so. Und du vorne, weil Klassenfoto gemacht wurde.
Bro, hast du den Anzug nicht erkannt?
Im blauen Anzug?
Aber weißt du, welcher Anzug das war?
Ja, klar, das war dein Zynitsche-Anzug.
Genau, Alter, das war den ich bei meiner Beschneidung anhatte. Den hatte ich sogar noch auf ein paar Hochzeiten an.
Das war der Zynitsche-Anzug, ja klar.
Ja, Mann. Ach, meine Vorhaut haben wir ja gespendet, Alter. Die haben doch Sonnensegel damit gemacht hier. In Baden-Württemberg. Die genau, vier Bierzelte am Cannstatter Wasen, was denkst du an?
Und dann mit so einer Plakette dran, dieses Vorhautzelt wurde
von Özcan Kosa
gespendet. Sein Cyniche grüßt schön. Dann so ein Bild von so einem Typ mit so einem riesigen Dönermesser.
Und so einem Schnurrbart, Alter, so richtig. Oh, ja, warum? Aber hey, ich sag dir eins, ich hatte schon richtig, also einige richtig coole Lehrer so, mit denen ich echt gut ausgekommen bin. Diese eine Lehrerin, die sehr, sehr attraktiv war, war aber auch ein sehr, sehr toller Mensch und hat mich auch als Person wahrgenommen. Weißt, also nicht nur so als, ah, das ist jetzt irgendein Schüler, sondern wir haben halt auch so normal geredet. Also auch wenn sie nach dem Unterricht oder so in der großen Pause, wenn sie mit den Schülern geredet hat, dann warst du so, okay, die nimmt uns ernst. Wenn da so zwei, drei Schüler, manche Lehrer scheißen ja auf dich, laufen an dir vorbei, wieder diese Quatschköpfe. Und dann denkst du dir so, ja, bloß ab, wenn dein Autoreifen nachher abgestochen ist, du Bastard.
Bastard.
Ich vermisse das, Mann, hey. Oh mein Gott, hey.
Ja, aber war jetzt mit der Lehrerin, ging da noch was? Nein.
Natürlich nicht, Mann. Ja, natürlich. Aber hey, ist dir mal aufgefallen? In der Zeitung steht es voll oft, Alter, in Amerika, in Amerika. Ja, aber du, aber jeder war mal verliebt. Warst du mal verliebt in eine Arbeitskollegin oder so, Basti?
Verliebt in eine Arbeitskollegin?
Ja, in eine Arbeitskollegin. Ach so, du hast ja studiert und dann gleich, du hast ja nie richtig gearbeitet. Im Gefängnis hattest du ja keine Arbeitskollegin, sondern nur Kollegen.
Nee, aber ich hatte da schon, jetzt ist hier was runtergefallen. Ich hatte natürlich schon heiße Affäre. Nein, ich habe nie gearbeitet und war Single.
Deswegen.
Wen hast du denn alles weggehauen?
Boah, komm, erzähl. Nein, was wir weggehauen haben. Aber ich war oft verliebt, Basti. Ich war übelst oft verliebt. In so Arbeitskolleginnen und so. Wir Türken verlieben uns ja übelst schnell. Und ich war so, als ich in der Bar gearbeitet habe, damals hatten wir so einen neue
Türken
Arbeitskollegen.
Türken verlieben sich übelst schnell?
Ja, oho. Obo. Türken, Moruk.
Ist das was Ethnisches, wirklich?
Nein, ja, das ist wirklich so. Türken verlieben sich übel schnell. Also guck mal, ein Türke lernt ein Mädchen kennen, okay? Der redet mit der 3 Minuten, der so, das ist eine Frau, der telefoniert nachher mit seinem Kumpel, der so, Bruder, was geht, wo bist du? Der so, Bruder, ich bin gerade Shisha-Bar, hier ist eine Frau, ich werde die heiraten, ich schwöre. Ich schwöre, ich werde die heiraten. Warum, Bruder, warum sagst du, Bruder, ich schwöre, Wallah, ich schwöre. Ich habe die gefragt, so, was ist dein Lieblings-Shisha? Und die hat gesagt, Doppelapfel, so wie ich, Bruder, Wallah, ich schwöre. Und so, und dann holt er aus seiner Gürteltasche so einen Ring raus, der so, willst du mich heiraten? Ey, die sind Moruk, bei uns Türken ist es auch wirklich so. Ich habe so oft Mädels kennengelernt damals.
Glückliche Beziehung, ja.
Ich habe wirklich so oft Mädels kennengelernt. Und dann, meine Kumpels haben schon immer gesagt so, Özcan ist wieder verliebt. Ich war jedes Mal und irgendwann ich so, ich liebe die. Die ist der Killer. Ich liebe die. Und dann habe ich mich übelst schnell verliebt. Aber ich war so richtig so mit Gedichte schreiben und so gewartet. An so Straße und so geguckt. Und dann bin ich so traurig rumgelaufen. Habe so What is Love von Hathaway gehört und so.
Aber schon, also du warst schon, hat es funktioniert auch, oder?
Ja klar, Moruk, wenn ich, ich habe dann, Basti, wenn ich mich in eine Frau verliebt habe, dann war ich so, ich muss ihr Herz erobern und dann habe ich Vollgas, Moruk, richtig Vollgas, höflich reden. So richtig, hallo, wie geht's?
Hallo,
Hallo Mädchen, wie geht's dir? Hallo, schöne Augen, du hast schöne Kniescheibe, mashallah. Deine Kniescheibe richtig schön. Hast du schon mal ein Kniescheibenproblem gehabt oder was?
Kniescheibe?
Nee, wirklich, also ich hab,
Also du warst schon Player, willst du sagen? Du bist schon
überhaupt jemanden. Nicht. Ich war überhaupt nicht dabei. Ich bin voll der Beziehungstyp, Basti. Ich bin voll der Beziehungstyp. Ich bin
ist es so wie bei Rauchen? Ich bin voll der Nichtraucher. Ich habe schon 50 Mal aufgehört, ist kein Problem. Also so im Sinne von, ich habe schon 50 Beziehungen gehabt, ich bin voll der Beziehungstyp.
Ja. Nein, Beziehungstyp heißt ja eigentlich, ne, Beziehungstypen sind ja eigentlich Menschen, die immer von einer Beziehung in die nächste Beziehung gehen.
Das also sind die Beziehungstypen sind dann immer nur so, in deiner Welt?
Nee, die sind dann immer halt immer sehr kurz Single.
Was ist denn daran ein Beziehungstyp? In der, also,
was, wenn du... Was, okay, Basti, hör mal
ein
zu.
Ein Beziehungstyp
du kleine
ist jemand,
monogame also, Kartoffel, okay? Hör mal zu. Wenn du jetzt, okay, wenn du eine Freundin hast, du bist mit der ein Jahr zusammen und dann trennt ihr euch. Und dann lernst du nach 3 Wochen jemanden neuen kennen und gehst und datest dich mit der und dann bist du mit der 2 Jahre zusammen. Du bist doch trotzdem Beziehungstyp. Was ist jetzt daran Player?
Ja, okay, du bist ein... Okay, dann kann man das von mir aus Beziehungstyp nennen. Ich wäre zum Beispiel jemand, der dann nicht so schnell wieder sich verlieben könnte. Was ja, das ist ja nicht... Moschallah, deine Kniescheibe.
Ja, aber du bist ja, du verliebst dich ja nicht gleich in die, Alter. Du sagst halt, okay, wow, tolle Frau, du lernst sie kennen, Datest die, ja, was soll ich machen, Alter, wenn du dich getrennt hast? 4 Jahre weinen oder was? Und manchmal trennt man sich ja auch, weil sich beide nicht mehr verstehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass du scheiße, ich bin nie mit einer Frau kein mehr. Das ist ja wie wenn du sagst, ich trinke nie wieder Alkohol. Kennst du nicht?
Nee, aber weißt du, also grundsätzlich, ja, ich denke gerade drüber nach. So, was du gerade, ich denke wirklich drüber nach. Ich bräuchte, glaube ich, also, ja, gut, jetzt ist bei mir auch der Extremfall mit einer so langen Beziehung, ne? Aber ich glaube,
wenn Basti, hör mal auf, so einen auf cool zu machen. Das ist deine einzige Beziehung, die du in deinem Leben hattest. Weil du immer sagst, ja, ich muss mal kurz überlegen, ja, warte kurz. Nee, Moruk, du hattest nur diese eine Beziehung.
Was laberst du für eine Scheiße, du Bastard?
Ja,
du hattest... Ich hab dir lang und breit von meiner ersten und zweiten und ich glaube auch dritten Freundin erzählt. Ja. Und von der ersten habe ich dir besonders erzählt, weil die mein Herz hart gebrochen hat.
Ja, gut, Moruk. Und dann die zweite war die, wo du dir in die Hosen gekackt hast. Dann die dritte war die, wo du 2 Wochen...
Wo dir in die Hosen gekackt. Nebenbei, mir hat mal wieder ein findiger Hörer geschickt, dass man auf dich sowieso nichts geben kann, weil du hast in einer Folge mal erzählt, du hast ja noch nie irgendwo im Ausland gelebt. Noch nie, ne? Nie im Ausland gelebt. Und
wie
zwei Folgen
nie
später.
Ausland gelebt.
Du hast in einer Folge erzählt, dass du noch nie im Ausland gelebt. Du hast noch nie längere Zeit, länger als 2 Wochen im Ausland gewesen, hast du in einer Folge erzählt.
Ja,
in der nächsten Folge hast du länger erzählt, dass du mit deiner griechischen, ich furze ihr die Augenbrauen vom Kopf, Freundin, 6 Monate lang in Dings warst.
Ja, 6 Monate habe ich in Griechenland gelebt, ja.
Ja, aber das ist doch, also...
Ja, Moruk, ich war 3 Monate unten, dann waren wir wieder hier, dann 3 Monate unten. Was soll ich jetzt sagen, Alter? Soll ich denen jetzt die Anmeldeurkunde bringen, Europäische Union oder was? Für mich ist richtig Leben, wenn ich mein Leben hier aufgebe.
Du bist
nein,
der Meister der erfundenen Geschichte, Cola. Wahrscheinlich bist du gar nicht Türke. Du heißt wahrscheinlich, heißt du Udo Klausstädter, kommst eigentlich, typische, weiß ich nicht, aus Würzburg, hast dich irgendwann in den 90ern entschieden, ich möchte jetzt als Türke leben, hast dich umorganisieren lassen. Keine Ahnung, man kann sich ja heute theoretisch, kann man
das
von
ist
Mann
so richtig
Frau,
typisch
kann man auch
Kartoffel
zu Türke.
Das ist was richtige denn? Kartoffel, die sich Notizen macht während dem Podcast. Und dann so, ja.
Nee, war Türke, der mir das geschrieben hat.
Ja, aber Digga, hör mal zu. Wenn du dein Leben hier aufgibst, das heißt, wenn du all deine Sachen, okay, hier weggibst und dann 3 Monate runter, dann würde ich verstehen, dann würde ich sagen, okay, du bist dort hingezogen. Aber weil du jemand, der beruflich 2 Monate in Italien lebt, okay, oder so, oder 3 Monate und dann wieder zurückkommt und du den fragst, ja, hast du schon mal im Ausland gelebt, dann zählst du das ja nicht, weil du hast ja trotzdem deine Wohnung hier.
Ja, aber nö, wenn ich
das
drei,
ist jetzt Korinthenkackerei.
Aus der Nummer lasse ich dich nicht raus, du Schmierlappen. Wenn du so und so lange in einem Ort gelebt hast, also jetzt zum Beispiel.
Aber wann hätte ich gesagt, ich habe noch nie im Ausland gelebt? In welchem Zusammenhang?
Hat er mir geschickt.
Welchem Zusammenhang?
Hast du 6 Monate in Griechenland gelebt?
Natürlich, ich war insgesamt dort, ja, 6 Monate.
Wie insgesamt dort?
Na, Japa Reskevi, habe ich dir doch gesagt, Alter.
Japa nach Wasabril, du warst wahrscheinlich 2-mal im Mykonos-Grill in Stuttgarthausen, weißt du? Hast hier, weiß ich nicht, 2-mal so Flaki bestellt.
Guck mal, Basti, ich sag dir eins. Das Ding ist, du, Fisch, du hast halt einfach dein Leben, Gymnasium, danach studieren,
ja,
alles war schön wohlbehütet. Das Schlimmste war in deinem Leben, dass sie gesagt haben, Bastian ist ein Vollidiot. Und du sind alle so böse zu mir. Und das Leben ist so hart. Maruk, wenn du mal von 6 Nazis, okay, hier 1,5 Kilometer lang gejagt wirst und um dein Leben rennst, dann weißt du, was schlimm ist in deinem Leben, okay? Und ich bin Maruk, ich hab ganz normales Leben gehabt für mich. Ich erzähle oft meine Geschichten, die Leute glauben es nicht, dann lernen die jemand anderen kennen und der sagt, hey, das stimmt. Dann sagen die auf einmal so, boah, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ob der Typ mir das glaubt oder nicht, ist mir scheißegal, Maruk. Es ist mir fucking scheißegal.
Geil, wie unangefasst, also wirklich beeindruckend, wie gefasst du darauf reagierst, auf diesen Vorwurf.
Auf welchen
Erwachsenen
Vorwurf? Auf welchen?
Dass Teile deiner Geschichten theoretisch nicht der Wahrheit entsprechen könnte.
Nein, meine Geschichten sind 100%ig wahr. 100%ig. Warum soll ich denn lügen? Was habe ich denn davon?
Schau mal, wir sind beides Bühnenkünstler. Wir stehen beide auf der Bühne. Und alles, was wir auf der Bühne machen, ist ja nichts anderes, als die Wirklichkeit nehmen und nochmal eine kleine Schippe Wahnsinn obendrauf legen. Und die Schippe Wahnsinn, die wir obendrauf legen, ist halt unterschiedlich groß. Bei manchen ist es halt eine kleine Kelle und bei anderen ist es halt ein 10-Liter-Eimer, verstehst du?
Nein, das ist falsch. Die Aufgabe eines Künstlers ist es, etwas zu überspitzen. Das heißt, etwas durch die Lupe zu sehen. Das heißt, wenn du das, was du sagen willst oder transportieren willst, so überspitzt, dann beginnt auch dieser Mechanismus, dass die Leute das lustig finden. Und bei mir ist es so, dass die Geschichten aus dem Podcast nicht die Intention haben, dass ich die Leute zum Lachen bringen will, sondern dass sie der Wahrheit entsprechen, weil ich mich mit dir austausche. Nicht, weil ich denke, dass ich dadurch einen Profit habe. Was bringt's mir denn, wenn ich den Leuten sage, ich habe in Griechenland gelebt und es stimmt nicht? Verstehst du? Ich kenne Leute aus Griechenland. Ich bin dort gewesen. Ich war sehr, sehr lange dort. Ich kenne den Priester aus Agia Paraskevi. Okay? Und warum soll ich jetzt lügen? Warum soll ich jetzt lügen? Und das ist halt, bei euch ist es so, nein, bei dir ist es so, du denkst immer, du findest etwas, um jemanden bloßzustellen, aber Digga, ich hab's nicht so nötig, wie du zu lügen, weil du ein Fischmeck bist. Guck mal, dir schenke ich zum Geburtstag ein Aquarium.
Liebe Community, würdet ihr so lieb sein, einfach mal alle 93 Folgen Bratwurst und Baklava nach Inkohärenzen in Özcan Kosas Geschichten abzuklopfen und mir die zu schicken, damit ich mir auf dieses sehr, sehr lange Word-Dokument einschleudern kann, das wäre total lieb. Dankeschön.
Ihr könnt das gerne machen. Oder ihr könnt auch gerne meinen Freunden einfach eine Nachricht schicken und dann seht ihr, ob irgendwas stimmt oder nicht. Das ist es so.
Freunde von dir, also Kollegos.
Guck mal, Morok, das Ding ist einfach, Basti, du hast nichts erlebt in deinem Leben.
Du hast recht. Nein, ich erkläre dir, wie mein Leben ablief. Ich wurde geboren, bin in so einer Bauernhütte zur Welt gekommen. Ja. Weißt du, wir Deutschen werden ja alle auf so einen Kartoffelhaufen. Dann haben meine Eltern mich ein Jahr lang nur mit Sauerkraut ernährt und Bratwurst, immer so in meinen Mund rein. Und auch so keine Milch, sondern nur Sauerkraut. Und ich habe dann also schon sprechen gelernt, aber nur schlimme deutsche Sachen, also nur Sachen, die keinen Sinn ergeben, so deutsches Zeug halt. Und dann bin ich eigentlich direkt in die Schule und war da auch nicht viel erlebt. Und dann ging es so weiter, dann eigentlich auch sonst nichts.
Oh, Basti, ja, Alter, hör mal auf, Alter. Du mit deinem, ich bin in Gelsenkirchen groß geworden, das Leben war richtig hart. Morg in eure Einfamilienhäuser-Gegend, Alter. seid ihr da? Du hast jeden Tag Taschengeld bekommen, du warst wohlbehütet, alles schön aufgewachsen.
Was ist denn wohlbehütet, Digga? Was ist das denn, wohlbehütet?
Wohlbehütet.
Was ist wohlbehütet?
Morok, haben deine Eltern mal gesagt, hey, wir haben kein Geld, wir können das dir nicht kaufen?
Nee, aber wohlbehütet, also, gibt es ja noch viele andere Dinge, die nicht wohlbehütet sind.
Wohlbehütet auf jeden Fall, Morok, wenn du rausgehst und einfach auf die Fresse bekommst, das ist nicht wohlbehütet.
Ja, richtig.
Ja.
Das habe ich durchaus erlebt, aber das hat nichts mit Geld zu tun. Geld macht es nicht gut, ob du auf die Fresse kriegst.
Ich weiß, oder
nicht.
Nein, du hast gesagt, was ist denn für dich wohlbehütet zum Beispiel? Wohlbehütet ist, wenn du in einem Umfeld aufwächst, wenn du zum Beispiel keine finanziellen Probleme hast, wenn du nicht aufgrund deiner Herkunft, aufgrund deiner Rasse die ganze Zeit diskriminiert wirst. Ich verstehe das, natürlich wirst du gemobbt, das ist schlimm, aber jetzt stell dir mal vor, dein Nachbar schreit dir jeden Tag, hey, du scheiß Dreckskanacke in dein Gesicht. Dann gehst du dahin, du kriegst keinen Ausbildungsberuf, du hast das hier nicht, du hast keine Möglichkeit. Es ist jetzt nicht diese typische, es ist nicht falsch verstehen, also es ist jetzt nicht die Opferrolle, die man macht, aber wenn du zum Beispiel in Stuttgarthausen groß geworden bist, und dich irgendwo bewirbst, ja, und die sagen, ja, wo kommst du denn her? Und du sagst halt aus Stuttgarthausen oder du gehst irgendwo hin, hast halt nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwas aus deinem Leben zu machen, weil halt dein Umfeld jetzt auch nicht so toll war. Es ist jetzt halt nicht so, dass alles die Creme de la Creme ist. Verstehst du, bei uns ist so, du fährst 1,5 Kilometer weiter weg, dann bist du in Gerlingen. Okay, Morok, allen geht's gut. Aber wenn du halt Arbeiterkind bist, oder deine Eltern hier, du wächst nur bei deiner Mutter auf, deine ganzen Nachbarn sind normale, in Anführungsstrichen, Bürger, aber dann hast du hier unten so Nazis, die dich die ganze Zeit irgendwie dumm anmachen, Leute jagen dich durch die Gegend. Es ist halt nicht ein cooles Leben, was du hast.
Natürlich, also, keine Ahnung, nicht sicher, also, das kann man ja zusammenfassen unter Unsicherheit, verstehst du? Ein Leben, das unsicher ist, ist nie cool. Also sicher im Sinne von emotionale Geborgenheit, finanzielle Geborgenheit, Sicherheit. Ne? Und wenn alles nicht erfüllt ist, also wenn weder Geld noch Liebe noch Freundschaft noch sonst was da ist, dann ist halt dein ganzes Leben auf Sand gebaut und dann ist es richtig scheiße. Aber vielen Menschen sind es ja unterschiedliche Standpfeiler. So. Bei mir war es Einsamkeit und ausgeschlossen sein und Mobbing und sowas. Aber finanziell ja, hatte ich keine Sorgen. Also nicht, dass meine Eltern mich mit Kohle beworfen haben, aber wirklich nicht. Meine Eltern sind nicht gerade großzügig finanziell. Aber ich hatte nie das Gefühl so, wir wissen nicht, wie wir, keine Ahnung, die Rechnung am Ende des Monats bezahlen müssen. Das gab es bei uns nicht, weil meine Eltern beide Beamte waren und haben halt immer Geld verdient. So, da war auch klar, die kann man nicht feuern oder so. Aber das ist ja eine Situation, wenn du, keine Ahnung, 12 bist, machst du ja keine Gedanken darüber, was deine Eltern verdienen.
Doch, Moruk. Natürlich machst du die Gedanken drüber, wenn du in die Schule gehst und alle haben Markenklamotten und du nicht und du wirst deswegen fertig gemacht. Dann ist doch klar, dass du dir darüber Gedanken machst. Dann ist es halt so, dass du, Basti, das ist halt so Schichten. Guck mal, wenn man oben ist, du sagtest immer so, dass zum Beispiel so Motivationsleute, für die ist es einfach zu sagen, hey, das Leben ist ganz einfach, du musst nur das machen, das machen. Ja, weil die halt das schon alles erreicht haben. Aber wenn du jemand, der ganz unten ist, die ganze Zeit sagst, ja gut, so schlimm ist das nicht. Doch, das ist so schlimm, Alter. Das ist so schlimm.
Ich ärgere mich über Motivationsleute, weil Lebensweisheit oder wirkliche Lebensweisheit passt nicht auf einen Bierdeckel und passt auch nicht auf einen Schlüsselanhänger, auf dem steht, du bist gut, wie du bist, träume deinen Tag, tanze dein Leben, laufe es nicht und so eine Scheiße. Ja. Weißt du, das ist halt einfach Scheiße. So, dass, wenn du Krebs hast, keine Ahnung, dein Kind ist krank, dein Job ist weg, dein Chef stößt dich aus, du bist vergewaltigt worden, bla bla, dann tanz nicht dein Leben. Dann ist dein Leben gerade scheiße so. Und da hilft dir auch kein Motivationscoach, der dir auf die Schulter haut und dir einen 9000 Euro Wochenendkurs anbietet. Deswegen reagiere ich so allergisch auf diese ganze
Speaker-Motivational-Shit-Scheiße. Ich weiß, da kann ich aber du weißt, worauf ich hinaus will. Dass wenn man oben ist, wenn man aus einer Schicht kommt, die zum Beispiel keine Probleme hat, in der, dass man noch nie, dass du nicht weißt, was es heißt, ey, wir haben jetzt kein Geld, scheiße, wir können uns das nicht leisten. Wenn du dich schämst, zum Beispiel, weil deine Eltern ein scheiß Auto fahren, verstehst du? Und deine Kumpels dich auslachen, so, ey, guck mal, was fahren deine Eltern, was seid ihr für kaputte Leute? Oder, also, verstehst du? Also, das sind ganz andere Momente. Ich verstehe dich, dass du halt auch mal Mobbing durchgemacht hast, zeitlang, dass du dir gedacht hast, so, fuck, ich will nicht in die Schule. Das ist richtig schlimm, Bro. Aber weißt, wenn du aus einem Scheißviertel kommst, du hast einen Migrationshintergrund, dann und deine Eltern hatten damals kein Cash und du musstest strugglen. Klar kannst du aus deinem Leben was machen. Ich sag nicht, dass danach dein Leben kaputt ist, aber der Weg dorthin ist halt viel härter. Und wenn dann so ein Mensch Geschichten erzählt aus seinem Leben und andere Leute dann sagen, ja, komm. Verstehst, geh mal nach Berlin-Neukölln oder nach Kreuzberg, und wenn du da mit Leuten redest, die in den 80er, 90er Jahren dort groß geworden sind, und dann sagst, ja, jetzt die ganzen Leute, die sich hier so hinstellen und sagen, das Leben ist hart und machen einen auf Gangster. Ja, Moruk, wachs da mal auf, Alter.
Verstehst? Ich glaube auch, aber ja, ich bin bei dir und ich glaube auch, dass du natürlich recht hast, aber an sich sind die Probleme, die Leute von mir aus jetzt, aus meiner, wenn du Schicht willst, sind dann halt auch andere. Natürlich gibt's, also, natürlich ist das kacke, in einer sozial benachteiligten Schicht aufzuwachsen und das Gefühl zu haben, man hat nie die Chance, die gleiche Chancen zu haben wie die anderen. Aber das bedeutet ja trotzdem nicht, dass Leute, die höhere Chancen hatten, weil ihre Eltern mehr Geld verdient haben oder so, nicht genauso ein Recht darauf haben, auch fett Probleme in ihrem Leben zu haben, weißt du?
Nein, guck mal, aber das Problem, du hast absolut recht. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Nur was du immer bedenken musst, du sagst ja, die Schicht kann auch Probleme haben, ja. Aber du musst dir eins immer bedenken, die untere Schicht kann genau die gleichen Probleme haben wie die obere. Aber die obere Schicht kann nie die gleichen Probleme haben wie die untere. Zum Beispiel, ja, wenn du redest über Familienprobleme, kann auch die obere Schicht haben, auch die untere. Wenn du erzählst über, Streitereien und dies und das, Fremdgehen und oder Eltern trennen sich, das kann beide Schichten haben. Aber zum Beispiel kann eine untere Schicht, die obere Schicht wird nie wissen, was es heißt, in Armut zu leben. Oder die wird auch nie wissen, zum Beispiel, wenn das auch jetzt so Ethno-Background ist, was es heißt, Rassismus zu erleben. Wenn du aufgrund deines Namens, aufgrund deiner Religion oder aufgrund deiner Herkunft fertig gemacht wirst. Wofür du gar nichts kannst. Das wirst du nie erleben. Das wirst du nie. Also, du gehst hin, du gibst deine Bewerbung ab, du kriegst gleich Absage. Moruk, ich hatte einen Kumpel, der hatte schlechtere Noten als ich und das musste erstmal hinbekommen. Okay? Und der hatte einen deutschen Namen. Wir haben uns bei den gleichen Firmen beworben. Der war bei allen Firmen zum Vorstellungsgespräch. Ich habe überall Absage bekommen. Der hatte schlechtere Noten als ich. Und jetzt stellst du dich hin und denkst dir so, ja, aber weißt du, was wir gesagt haben? Das war normal. Wir so, ja, weil ich Türke bin, scheiß drauf. Aber das war schon normal. Das war schon normal. Und jetzt kommen 25 Jahre später, ja, man hat herausgefunden, dass Leute mit ausländischen Namen schwere Ausbildungsberufe, ja, Morok, guten Morgen, verstehst du?
Kalimera.
Ja, weil die halt so, dann erst jetzt so drauf kommen, wo du denkst so, Alter.
Ja,
und natürlich habe ich ein anderes
Politik
Leben.
Und Studienscheißdreck, so, ja, weißt du? Also das ist halt immer so.
Natürlich hast du
Wissenschaftler festgestellt, dass Margarine Fett enthält, so, weißt du? Das ist dann immer so, man denkt so, ja, okay, Leute, das hätte ich euch auch ohne Studie sagen können. Wobei ich sagen muss, als du mir damals mal erzählt hast, dass du Probleme hattest, ein Dings zu bekommen, eine Wohnung zu bekommen mit deinem Namen und so. Ich glaube, Khalid Bonoir hat mir das auch mal erzählt, privat.
Oder ne, mit 30. Mit 30 Jahren. Das ist 10 Jahre her. Überleg mal, habe ich 50 Absagen bekommen, Alter.
Für eine Wohnung.
Für eine Wohnung. Miete. Nicht kaufen irgendwann. Miete, Land, Miete. Ganz normal. Aber Miete, ich wollte nicht 5-Zimmer-Wohnung für 1.800 Euro. Miete, Land, 800 Euro, 700 Euro. So normale Wohnungen halt, weißt du? Wo jetzt der Vermieter nicht denkt, ey, die machen meine Wohnung kaputt oder so ein Scheiß. Ganz normale Wohnung, Mehrfamilienhaus, nichts Besonderes, keine Terrasse, kein Balkon, scheiß drauf, Alter. So überall Absagen bekommen. Und du weißt ganz genau, es ist wegen deiner fucking Herkunft. Das weißt du. Obwohl du hier geboren bist, aufgewachsen, labern dich trotzdem voll. Warum habe ich jetzt diesen ganzen Scheiß erzählt? Nicht um dir zu sagen, dass du Unrecht hast oder sonst irgendwas. Oder dass man irgendwas erzählt, um es auf... Es geht einfach darum, dass manche Menschen haben halt einfach ein anderes Leben. Und andere können sich das nicht vorstellen. Guck mal, ich kenne voll viele Türken. Morok, die haben mit 19 geheiratet, gehen jeden Tag in die Fabrik, kommen zurück, gehen am Wochenende mit den Kumpels Fußball spielen, haben ein ganz tolles Leben, alles ist schön. Ja, ist perfekt. Das ist denen ihr Leben und voll geil, die sind mega glücklich. So, wenn ich dem jetzt erzähle, Alter, ich hatte 5 Berufe, ich war dort, ich war hier, ich war als Breakdancer in ganz Europa unterwegs, wir haben das gemacht, dies gemacht, wir hatten hier Auftritt, der glaubt mir das nicht. Ich schwöre, der sitzt dran, der lacht sich tot, der so, ah, Wahl, das kann nicht sein. Das glauben die dir nicht, weil der ein ganz anderes Lebensmuster hat. Für den ist das alles unrealistisch, der kommt nicht drauf klar.
Weil er sich nicht vorstellen kann, dass man das machen kann, was du gemacht hast.
Genau, weil der sich nicht vorstellen kann, wie kann ein Mensch so viel Unsicherheit in seinem Leben haben. Für den ist es Unsicherheit. Der sagt, Alter, du wusstest nicht, wie du deine Miete bezahlen sollst. Wie, du hattest 3 Jobs nebenher. Damit du wie viel verdienst? 800? Der so, ich arbeite seit Jahren Fabrik, ich kriege im Monat 2.600 raus. Und das war dann für mich so, Alter, wie verdienen die so viel Geld? Das war für mich so. Ich hab Sportlehrer, Personal Trainer, aber ich habe im Monat 1.200 Euro netto verdient, Alter.
Und du hast die Unsicherheit ausgehalten.
Genau. Und das, ich glaube, Basti...
Aber warum? Weil du geglaubt hast, dass was daraus entsteht? Oder?
Nein, weil ich mir immer gesagt habe, ich konnte immer das machen, worauf ich Bock hatte. Ich habe gebreakt, ich war unterwegs, ein Kumpel hat angerufen und hat gesagt, hey, wir fahren morgen, keine Ahnung, wir fahren morgen nach Italien. Und ich so, okay, ich komme mit. Das war mein Leben, Alter. Aber ich habe es trotzdem geschafft. Ich hatte nie ein Auto, Mann. Ich hab mein erstes Auto mit einmal so ein Fiat Uno gehabt, weil mein Vater gesagt hat, kauf dir ein Auto. Das hatte ich 8 Monate, dann ist kaputt gegangen. Und dann hatte ich jahrelang kein Auto. Ich habe mir mein erstes richtiges Auto gekauft mit 32 Jahren. Für voll viele Kumpels von mir, die sind nicht drauf klargekommen. Die haben gemeint, wie, du hast kein Auto, Alter. Ich so, hey, Morok, ich fahre mit der Bahn. Aber dadurch habe ich halt Geld gehabt und konnte, keine Ahnung, auf Breakdance-Events gehen, Hip-Hop-Jams oder konnte mir Sachen kaufen, auf die ich Bock hatte, weil ich nicht mein Auto abbezahlen musste oder meine Wohnung nicht abbezahlen musste oder sonst irgendwas. Ja, ich war so ein Vagabund, Alter, Basti. Ich schwöre, ich war ein Vagabund, Mann. Überleg mal, ich hatte ein WG-Zimmer, ich habe 150 Euro Miete gezahlt, 160 Euro. Hier mit Bora und mit Gökhan zusammen. Und wir haben dort gewohnt, 3-Zimmer-Wohnung, aber ich hatte Killer-Leben, Alter. Ich habe in der Marschallbar gearbeitet und dann hieß es auf einmal so, hey, wir gehen jetzt 2 Wochen, keine Ahnung, nach Holland. Okay, ich komme mit, da ist so Breakdance-Verein. Okay, ich komme mit, ich fahre euch. Ey, wir haben hier Auftritt. Okay, komm, wir gehen nach England. Okay, auf geht's, UK B-Boy Championship. Mitgegangen. Einfach so alles erlebt. Und guck mal, wenn ich den Leuten erzähle, ich habe mit Busta Rhymes oder mit Redman saß ich im Backstage zusammen. Die glauben mir das nicht. Weil das für die so ist, so, ja, halt's Maul. Aber warum sollte es so unrealistisch sein, Alter? Der sind so, ja, der erzählt nur, damit die Leute denken. Was ist denn so, was ist so unrealistisch dran zu sagen, man hat dort gelebt ein paar Monate?
Ist nichts unrealistisch. Du widersprichst dir ja nur manchmal und das ist dem Hörer aufgefallen, der hat es nicht böse gemeint.
Das ist kein Widerspruch, Moruk, weil für mich ist, also wenn ich Leuten sag, hey, guck mal, ich war zum Beispiel 6 Wochen in der Türkei. Ja, okay, da habe ich jetzt nicht gesagt, ich lebe dort. Aber wenn du halt länger als einen Urlaub irgendwo verweilst, ja, dann ist es schon, dass du dort gelebt hast. Weißt du, weil dein Lebensmittelpunkt war dort, aber ich bin halt hier nicht ausgezogen. Ich hatte hier ein WG-Zimmer und dann habe ich mir gedacht, ja, fuck drauf, wenn sie nicht hierher kommen kann, dann gehe ich halt dorthin. Und dann habe ich mit ihr dort gelebt. Was ist daran so schlimm?
Gar nichts.
Ja, aber das ist, daran. Das ist ja für die Leute, ich so, nein, ich habe gerade eine mathematische Formel, das kann nicht sein.
Nimmst du den Leuten nicht übel, die hören uns halt einfach gerne. Und
ich nimm's dir nicht übel, die sollen darüber, einfach mal die Fresse halten.
Leute, wenn ihr Erfahrungen gemacht habt aus der hohen Schicht, aus der Basti-Schicht, weißt du, wo man morgens über das Gestüt vom Papa reitet. König, genau, König Basti, der über Gelsenkirchen herrscht, weißt du, morgens mit Papa erstmal mit dem Hubschrauber über das eigene Gelände fliegen, Wildschweine schießen, so was wir halt gemacht haben damals in
Gelsenkirchen. Fuchsjagd.
Einfach Reichtum, Fuchsjagd, genau, ich mit meinem Vater immer Fuchsjagd auf unseren beiden schwarzen Pferden, wenn wir über unser Gestüt geritten sind. Das waren Sachen, die wir gemacht haben. Und,
oder Dart spielen mit Hummer.
Dart.
Das ist der Sport der Reichen.
Random. Also ich glaube gar nicht, der Huber würde kleben bleiben. Der würde einfach denken so, what the fuck, was machst du
denn da? Und der Wassergolf mit Kaviarbällen und so.
Genau. Solche Sachen, die wir halt damals so gemacht haben, die ich so erlebt habe. Dann schreibt uns bitte aus eurer sozialen Schicht.
Bratwurst und
solltet ihr wie Özcan ich weiß nicht, für ein Trinkgeld gebreakdanced haben bei Café Extrablatt. Nackt mit
Das habe ich auch gemacht, ich habe auf der Straße getanzt.
Genau. Dann schreibt uns bitte auch dazu, wie eure Erfahrungen sind. Und wir haben euch lieb. Wir kommen wieder. Bratwurst und Baklava forever. Ach, Grüße aus dem Gestüt. Küsschen.
Ich muss aufs Klo. Ciao.
Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Nur in 1 live.